Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manchmal erzählen Lebensläufe viel und manchmal erzählen kleine Entscheidungen alles. Mein heutiger Gast kommt aus Lübeck. Er ist Fußballfan, werteorientiert und er ist der Generalsekretär der SPD. Aber heute geht es nicht um Parteiprogramme oder Schlagzeilen, es geht um Herkunft und Haltung. Um Werte, die bleiben, wenn es laut wird. Und um die Frage, wie man Mensch bleibt in einer Rolle, die viele Erwartungen mit sich bringt. Wir sprechen über Solidarität, über Verantwortung, natürlich auch über Fußball, über Familie und darüber, was uns in Zukunft wirklich zusammenhält. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Tim Klüssendorf.
Moin, hallo.
Hallo, lieber Tim. Tim, du warst vor einigen Tagen als Robin Hood verkleidet in Baden-Württemberg unterwegs. Wie viele Reiche hast du dort erfolgreich beraubt?
Ja, es wären einige da gewesen, aber ich habe tatsächlich nur Süßigkeiten bekommen. Das ist aber auch für den Anfang schon mal ganz okay. Also, es war mein erstes Mal tatsächlich bei der schwäbisch-alemannischen Fasenacht sowieso, aber es auch, oder Fasnet heißt es, und sowieso aber auch beim Karneval. Ich war noch nie in meinem Leben verkleidet, weil das in Lübeck keine große Tradition hat und bei uns am Rosenmontag eigentlich nichts anderes ist als sonst. Und dementsprechend war es eine besondere Erfahrung, ja.
Ja, und wie war das so als geächteter Bogenschütze? Das ist ja dann schon was Neues für dich gewesen.
Ja, also es war total spannend, cool. Es waren ja alle verkleidet und das Robin Hood-Kostüm war nicht individuell. Also es gab auch noch andere Robin Hoods und dann guckt man sich natürlich auch an, vergleicht, wer hat das coolste Kostüm. Ich habe viele Piloten gesehen, wobei man muss sagen, in Baden-Württemberg, da gibt es natürlich auch vier Traditionen. Da gab es ja diese Holzmasken noch, aber ich bin dann auch noch in NRW gewesen und da war natürlich alles sehr, sehr farbenfroh und alles Mögliche.
Ja, du stammst ja eigentlich aus einer Lübecker Handwerkerfamilie. Handwerk bedeutet oft Anpacken, Verlässlichkeit, sichtbare Ergebnisse. Da gibt es sicherlich auch eine Haltung aus deinem Elternhaus, bei der du gemerkt hast, die unterscheidet mich bis heute in der Art, wie ich inzwischen Verantwortung übernehme.
Ja, also ich merk's schon. Ich bin so aufgewachsen, dass man immer so vor der eigenen Haustür als erstes kehren soll und am besten die Dinge auch selber in die Hand nimmt. Das bedeutet für mich erstmal total Verantwortung übernehmen auch. Ich habe auch so ein Beispiel, ich weiß nicht, es gibt auch einfach Situationen, wo man selber Fehler macht und wo man vielleicht auch mal nicht so gut vorbereitet oder nicht so präsent ist. Ich hatte das vor einigen Wochen bei Markus Lanz. Da bin ich einfach so, ich ärgere mich dann total über mich selbst und versuche dann auch selber die Fehler bei mir zu sehen und nicht irgendwie darüber zu beklagen, dass andere ungerecht zu mir sind oder so und da irgendwie Ausflüchte nach außen zu suchen. Und so bin ich aufgewachsen. Also immer zuerst sehen, was man selber für eine Verantwortung trägt und wie man selber die Dinge besser machen
kann. Also das unterscheidet dich wahrscheinlich auch von vielen, die in der Politik tätig sind, auch mal sorry zu sagen oder zu sagen, ich weiß das nicht, es tut mir leid, ich konnte diese Frage eben nicht beantworten, ich mach's beim nächsten Mal besser.
Ja, oder zumindest dann nicht irgendwie Ablenkungsmanöver zu fahren, ne? Nicht zu sagen, ja, weiß nicht, wir haben ganz andere Themen besprochen oder also irgend sowas, ne? Das ist ja alles Quatsch, sondern wirklich selber einfach bei sich zu bleiben und bei sich selber die Verantwortung wahrzunehmen.
Ja. Du hast dein Abitur an der Ernestinenschule in Lübeck gemacht. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, gab es dort einen Moment oder eine Erkenntnis, in dem du gemerkt hast, dass Bildung für dich mehr sein kann als Leistung, nämlich nennen wir es mal ein Werkzeug, um die Welt zu verstehen und mitzugestalten?
Ja, also es gab das an der Schule schon. Meine größte Erkenntnis so während der Schullaufbahn war eigentlich, dass es schon natürlich einen Unterschied macht, aus welchem Elternhaus man kommt. Die Ernestinenschule ist eine sehr bodenständige Schule in Lübeck. Das ist von den Innenstadtgymnasien wahrscheinlich eher die Schule, wo nicht so die reichen Familien auch ihre Kinder hinschicken. Aber ich habe das natürlich schon gemerkt, immer wenn es darum ging, wer besondere Möglichkeiten hat, auch nochmal ins Ausland zu gehen oder wer auch durch Unterstützung von außen einfach nochmal einen Vorteil hat, dass es da sehr darauf ankommt, mit welchem Startvorteil man ausgestattet ist. Und dass da gute Bildung natürlich so das Element ist, das Werkzeug, um sich daraus ein bisschen zu befreien. Also wenn je besser alle unterrichtet werden, je besser alle Kinder auch eine staatliche Bildung bekommen, von der Kita bis über die Schule, bis zur Uni dann, desto weniger spielt es eine Rolle, wo ich herkomme. Und da muss ich sagen, bin ich meiner Schule total dankbar, weil die mir viel ermöglicht hat, Projekte ermöglicht hat, ohne dass meine Eltern jetzt besonders vermögend gewesen wären. Und das ist für mich schon ein Riesenschlüssel dann, um am Ende in der Gesellschaft auch wirklich teilhaben zu können.
Ja, ich hatte bei der Vorbereitung der heutigen Folge natürlich auch so ein bisschen geschaut, ab wann man in Deutschland als reich gilt. Und das sind bei Singles ein Einkommen von ungefähr 5.000 Euro netto im Monat, korrigiere mich da gerne. Und von Vermögen nach gehört man zu den reichsten 10% ab etwa 800.000 Euro Nettovermögen. Das kannst du unterschreiben, oder?
Ja, total. Also für mich könnte man sogar noch darüber sprechen, dass es auch ab weniger schon so ist.
Ja.
Also ich meine 800.000 Euro Nettovermögen. Mhm. Die Familien, die ich kenne, die Leute, die wirklich schon sehr, sehr gut dabei sind, so könnte man sogar darüber sprechen, dass es höher geht, meine ich. Da kommt man nicht so leicht auf solche Werte. Es ist wirklich, das ist schon richtig, richtig viel Geld, ne? Muss man offen sagen. Und auch 5.000 Euro Nettoverdienst im Monat für ein Single, das ist schon ein richtig gutes Gehalt und das haben natürlich die wenigsten. Ich finde schon, man muss auch darauf achten, da auch immer die Verhältnismäßigkeit so ein bisschen zu wahren, weil einfach viele, viele, viele Menschen in Deutschland deutlich weniger haben, ne? Und die haben eben auch zu kämpfen in diesen ganzen letzten Jahren gehabt mit den steigenden Lebensmittelpreisen, mit den steigenden Mieten. Mhm. Und dass man sich vor allen Dingen um die auch kümmert und das im Mittelpunkt auch einer SPD-Politik sein muss, gerade für diejenigen, die eben nicht so bemittelt sind, Politik zu machen.
Ja, wir werden gleich noch über Kommunikation sprechen. Was kommt wirklich beim Bürger an und wo hat man vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf? Wir sollten heute aber unbedingt auch über den Bufti sprechen, denn du hast diesen Bundesfreiwilligendienst gemacht beim Lübecker Jugendring. Der wird umgangssprachlich oft Bufti genannt. Das klingt ja für manche so ein bisschen nach Idealismus mit Kaffee kochen. Aber was war denn rückwirkend für dich die wichtigste Lektion fürs Leben, die du dort gelernt hast?
Also ich habe erstmal natürlich das Arbeitsleben kennengelernt.
Ja.
Das unterschätzen viele Leute, auch als Freiwilligendienstler oder Dienstleistender arbeitet man Vollzeit und bekommt dafür ein Taschengeld. Es ist ein Freiwilligendienst, aber es ist durchaus mit normalen Arbeitsaufwänden verbunden. Das ist nach der Schule natürlich erstmal etwas Neues und für mich war das total hilfreich, weil ich einerseits Abläufe gelernt habe, die in einem Umgang im Büro, aber auch mit vielen Partnerorganisationen. Der Jugendring ist ja eine Netzwerkorganisation. Mhm. Das heißt, man hat mit vielen, vielen Ansprechpartnern, mit Stakeholdern zu tun, die Erwartungen an einen richten, die von einem Leistungen abrufen wollen. Das war für mich total spannend, auch da Krisenmanagement zu betreiben, ja. Wenn Mitgliedsvereine zum Beispiel unzufrieden mit Angeboten waren oder wenn die eine ganz klare Erwartungshaltung hatten, was der Jugendring alles leisten soll. Das war spannend, aber natürlich auch insgesamt einfach mal was anderes kennenzulernen. Und für mich hat genau diese Phase dann auch die Orientierung gegeben, dann ins Studium zu gehen.
Ja, ich glaube, diese Orientierung ist total wichtig. Ich war 18 Jahre jung, da hatte ich mich entschieden, Zivildienst zu machen in einer Pflegeeinrichtung, in der auch mein Vater einige Monate vorher verstorben ist, war dort 10 Monate und ich bin in dieser Zeit sehr schnell erwachsen geworden. Ich weiß nicht, wie du das rückwirkend einordnest. Wird man da schneller auch erwachsener?
Also das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, dass es sich für jeden jungen Menschen einfach lohnt, etwas zu tun nach dem Schulabschluss, was vielleicht auch irgendwie etwas ein Beitrag ist für die Gesellschaft, den man nicht unbedingt dann im Berufsleben weiterverfolgen muss, aber um mal einfach andere Perspektiven zu gewinnen. Bei mir war es jetzt sogar eher naheliegend, weil ich vorher auch schon selber natürlich ehrenamtlich in vielen Vereinsstrukturen auch aktiv war. Aber ich denke auch für Menschen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Medizin gehen wollen oder die auch BWL studieren wollen oder die Architektur machen, einfach nach dem Schulabschluss ein Jahr sich zu nehmen und wirklich für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft etwas zu tun. Von der Bundeswehr bis hin zur Pflegeeinrichtung, vom Jugendring bis hin zum kulturellen Jahr oder zum Umweltjahr, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwann sogar für alle einfach sagt, dass das eine sinnvolle Sache ist.
Ja, wir werden sehen. Dazu gehören natürlich auch Mehrheiten, die man benötigt. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Aber gab es in deinem Umfeld denn eine Person, die dir schon sehr früh gezeigt hat, was Haltung bedeutet? Nicht als Wort, sondern als Verhalten?
Ja, meine Eltern total. Also das ist ganz klar insgesamt aus dem familiären Umfeld, aber auch mein Bruder, der habe ich auch schon ein paar Mal öffentlich erzählt, der ein Transmann ist, das heißt einen sehr, sehr schwierigen Weg auch schon seit der Kindheit gegangen ist, in einer sehr diskriminierenden Gesetzgebung, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, und der einfach immer seine Haltung bewahrt hat, also nicht nur zu sich selbst, sondern zu dieser Gesellschaft. Meine Eltern, ganz klar, ich hatte auch einen wirklich tollen Geschichts- und WIPO-Lehrer, der uns viel vermittelt hat über Demokratie, dass nichts vom Himmel fällt, sondern wir alle gemeinsam entscheiden und dass der Staat auch kein abstraktes Gebilde ist, sondern am Ende die Selbstverwaltung unserer selbst, also dass alle Leute den Staat gemeinsam bilden und es schon stark davon abhängt, dass Leute sich auch einbringen und selber Verantwortung übernehmen, und da habe ich wirklich viel drüber gelernt. Ja.
Ja. Du bist Jahrgang 1991, du bist 34 Jahre jung, bist also auch so ein bisschen wahrscheinlich mit den Simpsons aufgewachsen und vielen anderen, Pokémon und Co. Und
vor allen Dingen Pokémon.
Pokémon, ja. Ne? Richtig erraten. Es gab noch kein Smartphone in der Grundschule, aber was es schon gab, war StudiVZ. Was aus deiner Jugend würdest du denn deinem heutigen Ich gern wieder zurückgeben, was dir vielleicht fehlt?
Ja, die Unbeschwertheit, also dass man in Wahrheit natürlich gar keinen Druck hat. Also ich weiß noch in der Pubertät, was man sich für einen Druck gemacht hat. Man muss jetzt den und den Ansprüchen genügen oder will auch besonders cool und stark sein. Und dann entwickelt man ja auch möglicherweise mal so Eigenschaften, wo man heute auch den Kopf drüber schüttelt, irgendwie, weil man dann einen auf cool machen wollte. Aber das, was damals in der Kindheit, Jugend wahrscheinlich das Schönste war, war so dieses ohne Druck einfach in den Tag reinleben und natürlich Pflichten wahrnehmen. Schule ist auch ganz klar, aber am Ende ja sehr, sehr selbstbestimmt und frei zu sein. Und das ist eben mit den Zwängen des Erwachsenenlebens und vor allen Dingen in der Position, die ich jetzt wahrnehme, mit sehr viel Druck, mit sehr viel Öffentlichkeit, mit sehr viel Verantwortung. Das, was einen abends natürlich schon auch beschäftigt, wenn man ins Bett geht. Man will der gerecht werden, man spürt die auch. Und das soll auch so sein, aber es ist natürlich nicht dieses unbeschwerte Leben der Kindheit.
Wann klingelt denn bei dir morgens der Wecker in der Regel?
Ja, meistens so gegen 6, heute Morgen auch, 6:05 Uhr. Das ist vor allen Dingen deshalb ein bisschen hart, weil ich zum Beispiel gestern Abend nach einer Veranstaltung sehr spät im Bett war, häufig 22 Uhr, 23 Uhr erst zu Hause bin. Und da ist die Zeit, die man für Privates hat oder überhaupt für Schlafen, natürlich gering. Aber gerade in den Sitzungswochen ist einfach viel los und einfach viele Termine.
Ja, das glauben ja viele. Der Politiker sitzt mal 4 Stunden in der Woche im Bundestag, aber damit ist es ja nicht getan. Ihr habt ja noch viel im Hintergrund zu erledigen und du bist viel unterwegs in Deutschland.
Genau, also ich bin, würde ich sagen, so im Monat von 4 Wochen bin ich auf jeden Fall die beiden Sitzungswochen, die wir meistens haben. Wir haben so 2 Sitzungswochen im Schnitt im Monat. Bin ich natürlich in Berlin, weil hier auch Anwesenheitspflicht ist für die Bundestagsabgeordneten. Und wir das natürlich auch wahrnehmen, auch bei den Abstimmungen natürlich die Mehrheiten brauchen. Und dann bin ich mindestens eine Woche in Deutschland unterwegs mit vielen, vielen Terminen, Reden, Diskussionsveranstaltungen, Panel-Diskussionen, Beteiligungsformaten und so weiter. Und dann natürlich noch mein Wahlkreis, den ich auch versuche, noch weiterhin gut zu bespielen, sodass man wirklich auch viel unterwegs ist, klar.
Ja, ja, mit der Freiheit, da war es irgendwann mal vorbei, denn du hast Volkswirtschaftslehre, VWL, und dann Betriebswirtschaftslehre, BWL studiert. Also erst die große Theorie der Welt und danach die Praxis der Zahlen. Gab es da einen Moment für dich, in dem du dachtest, okay, jetzt verstehe ich zumindest ein bisschen, warum Dinge so laufen, wie sie laufen?
Ja, in der VWL, dass man Zusammenhänge nachvollziehen kann. Ich hatte da einen großen Schwerpunkt auch auf Mikroökonomie und vor allen Dingen dann auf Verhaltensökonomie. Das heißt, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie Entscheidungen zustande kommen, warum bestimmte Prozesse bei Konsumenten so laufen, wie sie laufen, wie auch Rahmenbedingungen dazu führen, dass andere Ergebnisse produziert werden. Das war super interessant, die Zusammenhänge zu verstehen. Man muss tatsächlich sagen, dass das VWL-Studium deutlich zahlenlastiger war, dass wir da viel rechnen mussten, gerade Statistik, auch der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, auch Ökonometrie heißt es im Fachjargon. Da war wirklich viel, viel Zahlenwerk. Im BWL-Studium habe ich mich sehr stark auf Marketing-Sachen, auf Unternehmensführung, auf Personalmanagement, auf Organisationsentwicklung konzentriert. Da habe ich nicht so den Zahlenteil, also ich habe keine Kostenbilanzrechnung oder sowas Schwerpunkt gehabt. Ja. Also man hat die Basis da natürlich, aber habe ich nicht vertieft, sondern ich habe die ganzen Unternehmensführung, Personalmanagement-Sachen als Schwerpunkt gehabt. Da war es nicht mehr so zahlenlastig, offen gesagt. Aber ich fand insgesamt in der Mischung, wenn ich jetzt auf die auf das Studium, auf die 5-6 Jahre blicke, Bachelor und Master, ich war ziemlich in der Regel Studienzeit, das war schon sehr, sehr hilfreich, um Zusammenhänge zu verstehen und um einen guten Blick auch auf die Welt, aber auch auf im Einzelnen dann Organisationen zu haben.
Ja, vertieft hast du aber sehr früh auch dein politisches Interesse. Du bist mit 15 Jahren in die SPD eingetreten, in einem Alter, in dem andere ihre politische Haltung, naja, am Einlass zur Disco vielleicht noch nicht ganz, da sind sie noch zu früh, erklären müssen, aber an anderen Stellen. Mal losgelöst von der Partei, was hat dich damals so früh gepackt, dass du gesagt hast, ich will nicht nur zuschauen, ich möchte auch etwas bewegen?
Ja, es war nicht so, dass ich mit 15 so als Politik-Nerd in die Sitzung gegangen bin der SPD und da irgendwie, weiß nicht, schon im Anzug unterwegs war und da mitberaten habe, sondern ich bin politisiert worden ganz stark, einerseits durch den Lehrer, über den ich eben sprach, der mit uns einfach einen sehr, sehr attraktiven, spannenden Geschichts- und WIB-Unterricht gemacht hat, aber andererseits auch wirklich durch was sehr Konkretes. Wir hatten damals in Lübeck so Neonazi-Demos, die in ganz Norddeutschland agitiert wurden und wo Menschen, die überhaupt nicht aus unserer Stadt kamen, einfach über die Straßen gegangen sind und da so diese ausländerfeindlichen Parolen losgelassen haben. Und ich war mit ein paar Kumpels da, eher durch Zufall auf einer Gegendemo, und da war für uns komplett klar, dass wir da was gegen haben, also dass wir auch betroffen sind. Viele meiner Freunde waren damals auch in der Fußballmannschaft, ganz klar mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, und für mich war ganz wichtig, da selber was gegenzusetzen. Und dann bin ich in so einer Nacht- und Nebelaktion, weil auch die Partei tatsächlich sehr präsent im Kampf gegen rechts auch in Lübeck war und bis heute ist, bin ich dann einfach an meinem Konfirmanden-Notebook in die SPD eingetreten und habe dann aber erstmal nichts gemacht. Also es war nicht so, dass ich dann zur Sitzung gegangen bin. Ich war einfach stolz, dieses Parteibuch zu haben.
Mit Gottes Segen.
So, genau. Und habe dann erst nach, weiß nicht, anderthalb Jahren mit 16, 17, habe ich dann erst so den Weg langsam in die Gremien gefunden und dann aber vor allen Dingen über die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, weil es ist schon schwer, wenn man dann irgendwie 16, 17 ist, mit den 50, 60-Jährigen über Politik zu diskutieren. Die Themen, die Perspektiven, ist alles sehr unterschiedlich. Deswegen war ich sehr dankbar, dass wir da bei den Jusos einfach auch eine gute Anlaufstelle hatten, und da bin ich dann sehr aktiv geworden.
Ja, ja, mit den Jusos ist es ja bald vorbei. Es gibt, glaube ich, immer noch diese Altersregelung, ab 35 Jahren fällst du automatisch raus.
Genau, ein Jahr noch. Oder noch nicht mal ein Jahr.
Bis September, glaube ich. August, September.
August, ja.
Mensch, ich hatte vor einiger Zeit die künstliche Intelligenz bei mir zu Gast und wir haben uns ausgetauscht über die neue Welt, in der wir leben, und habe die KI kürzlich mal gebeten, einige Wahlkampfsprüche für dich zu entwerfen.
Wow.
Du hast ja noch einiges vor dir in deinem Leben.
Schauen wir mal.
Und auch schon viel erreicht. Und es gab ein paar, die ich sehr gut fand, nämlich mehr Moin, mehr Meinung, mehr Tim, nicht schnacken, machen, klar im Kopf, rot im Herzen, dein Update für den Norden, und jetzt kommt mein Highlight. Na gut, kann man sehen, wie man möchte. Politik ohne Gedöns. Und da schließt sich auch meine nächste Frage an. Denn gibt es denn zu viel Gedöns deiner Meinung nach im politischen Alltag?
Also was mich am politischen Alltag am meisten stört und wo ich auch am meisten mit hadere, ist diese Selbstvermarktungssucht von Politikern und Politikern, einerseits auch von Journalistinnen und Journalisten, andererseits von allen, die in diesem Betrieb unterwegs sind. Das heißt, es geht nicht immer zwingend nur um die Sache, sondern es geht ganz, ganz häufig darum, eigene Erkennbarkeit zu bekommen. Und das führt natürlich dann auch manchmal zu sehr, sehr falschen Anreizen, zu falschen Ergebnissen. Wir haben eine super schnelllebige Medienwelt. Wir haben natürlich auch Journalisten, die total unter Druck stehen, mitzuhalten mit den krassen Social-Media-Algorithmen, mit den Mechanismen, die es da gibt. Man will schnell sein, man will zugespitzt sein. Man kämpft um jede Sekunde Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig geht es immer stärker auch darum, die eigene Marke dann auszubilden, möglichst zugespitzt pointiert. Und das, was natürlich total unter die Räder kommt, ist jedes Ansinnen eines vernünftigen Kompromisses, des Ausgleichs von Interessen, des auch mal zurück, sich als Person zurücknehmens. Und ich bin natürlich auch in so einer Rolle und ich muss das auch machen. Aber ich sehe einfach, dass wir alle gemeinsam wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen würden, würden wir so diese persönliche Profilierung ein Stück weit in den Hintergrund stellen und stärker einfach an den Inhalten für die Leute arbeiten. Und da gibt es einfach viele Anreize in dieser Hauptstadtbubble, die die ich sehr, sehr kritisch sehe.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, denn ich hatte gestern die neueste Podcast-Folge von Markus Lanz gesehen und da hat er erwähnt, ist ja auch sehr gut vernetzt, da gibt es sehr viele Politiker im Deutschen Bundestag. Früher war es ja so, du standst vorne am Pult, hast eine Rede gehalten, ein paar Minuten. Inzwischen ist es anscheinend so in vielen Büros, dass dort wirklich das so vorbereitet wird, du erzählst irgendwie 10 Minuten, aber am Ende gibt es nur diesen einen Satz, der muss sitzen, den wollen wir dann auf allen Social-Media-Kanälen ausschlachten, der soll viral gehen. Jetzt weniger auf dich gemünzt, ich glaube, du wirst da anders ticken, aber kannst du das so ein bisschen bestätigen aus deiner Erfahrung im Bundestag, dass es gewisse Abgeordnete gibt, die komplett nur noch auf Social Media und Präsenz setzen?
Ja, total, total. Also auch in den, er hat da total recht, auch in den Debatten, man geht aus meiner Sicht jetzt allein schon über die Jahre, die ich da bin, in den letzten 4 Jahren, man geht immer weniger aufeinander ein. Es ist ja keine Debatte im ursprünglichen Sinne, dass man Argumente austauscht. Ich meine, das war es wahrscheinlich auch nie, sondern natürlich wurde immer versucht, auch die eigenen Punkte durchzubringen. Und ich verstehe auch total den Beweggrund. Gerade Reden aus dem Bundestag klicken sich hervorragend. Ich hatte auch schon Reden mit über 1 Million Klicks oder auch 500.000, 400.000 und so weiter. Das funktioniert gut. Und je besser die zugespitzt sind und auch vorbereitet sind für die sozialen Medien, desto erfolgreicher ist man da. Aber wie gesagt, das, was unter die Räder kommt, ist eben der Austausch zwischen den Parteien, zwischen den Politikern und Politikern.
Ja.
Und da, das ist ja eine Frage, die nicht nur wir beantworten müssen als Politiker, sondern die Gesamtgesellschaft, weil ich meine, die konsumieren ja auch die ganzen Reels und klicken das ja auch. Und da muss man eben abwägen, wie weit man das drehen kann oder wann man auch sich mal die Karten legen muss und sagen muss, hey, das hilft uns jetzt in der Lösungsfindung praktischer politischer Probleme eigentlich nicht mehr weiter, dass es immer nur um Maximalpositionen, immer nur um Zuspitzung geht. Und wir versuchen jetzt nochmal andere Wege zu gehen. Das ist eine Frage, die wir als Gesamtgesellschaft beantworten müssen.
Ja, ja, du bist 2021 in den Deutschen Bundestag eingezogen mit einem Direktmandat. Das muss man auch erstmal schaffen. Deutschland befand sich ja damals noch mitten in der Covid-19-Pandemie. Welche Erinnerungen hast du denn an deinen ersten Tag, an deine ersten Wochen im Deutschen Bundestag?
Ja, es war total krass. Meine allererste Sitzung im Deutschen Bundestag war direkt im Plenarsaal. Und zwar wegen der Pandemie, weil die Fraktionssäle nicht genutzt wurden für die Fraktionssitzung, weil sie die Abstandsregeln dann nicht einhalten konnten, sodass wir im Plenum unsere erste SPD-Fraktionssitzung hatten. Und die war direkt am Dienstag nach der Wahl. Am Montag hatten wir noch Sitzung in Schleswig-Holstein zur Wahlanalyse. Und am Dienstag hatten wir eine Sitzung und das war so beeindruckend im Plenarsaal. Und ich meine, da war ich vorher natürlich noch nie drin. Da durfte man auf diesen blauen Sitzen sitzen. Dann war da das Pult, dann war der Sitz des Bundeskanzlers da. Das war alles total spannend. Und vor allen Dingen, es war eine gemeinsame Sitzung aller aktuellen und aller ehemaligen Abgeordneten. Und in der Wahlperiode davor waren zum Beispiel noch Menschen wie Martin Schulz da. Und dann saß auf einmal Martin Schulz da neben mir. Natürlich mit 2 Plätzen Abstand wegen der Abstandsregeln und mit einer Maske auf. Aber es war trotzdem total krass. Also es war wirklich ein heftiges Erlebnis. Und wenn ich jetzt so die 4 Jahre sehe, was sich seitdem entwickelt hat und wie eng mittlerweile auch Martin und ich zusammenarbeiten, er führt ja die Friedrich-Ebert-Stiftung, dann ist das schon Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Aber ich erinnere noch ganz genau die ersten Tage. Das war also allein dieses Gebäude. Und es ist bei mir auch heute noch so, ich habe nie den Respekt vor diesem Haus und vor dem, was es aus meiner Sicht auch ausdrücken muss gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, nie verloren. Und für mich ist es immer noch was Besonderes, da zu sein.
Ja. Wurde dir da klar, jetzt hat alles, was ich sage, was ich mache, echte Konsequenzen, nicht nur für mich, sondern für viele Menschen, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern vielleicht später auch in ganz Deutschland?
Ja, also es dauert natürlich ein bisschen. Meine erste Rede habe ich, glaube ich, erst, weiß nicht, ein halbes Jahr später gehalten. Das dauert erstmal, bis man auch die Möglichkeit hat, dort was zu sagen. Das war vor allen Dingen, weil wir ganz viele neue hatten und es auch ein bisschen mit der Regierungsbildung gedauert hat und so, war das jetzt nicht so, dass man da sofort irgendwie, weiß nicht, die große Politik machen konnte. Das ist auch nicht so, dass die einzelnen Abgeordneten sofort die Verantwortung da bekommen, sondern natürlich vor allen Dingen erstmal sich einarbeiten müssen, Ausschüsse bekommen, einzelne Fachthemen bekommen, das war bei mir auch so, und sich dann auch fleißig hocharbeiten müssen. das, was du eben beschrieben hast, diese Entwicklung, dass man wirklich den Eindruck hat, boah, ich muss echt bei jeder Sache, die ich sage, habe ich eine Riesenverantwortung, weil es einfach für ganz viele Leute eine Rolle spielt. Das ist jetzt viel mehr natürlich in der Rolle des Generalsekretärs so, weil jetzt habe ich wirklich einen Punkt, wenn ich was sage, dann sage ich das für die ganze SPD. Wenn ich was gut mache, dann hilft es vielleicht der ganzen SPD. Wenn ich aber auch einen Fehler mache, dann schadet es der ganzen SPD und womöglich sogar noch der Bundesregierung. Das heißt, da ist die Verantwortung und das Bewusstsein, dass ich alles, was ich sage, natürlich genau abzuwägen habe, größer. Und das führt auch ehrlich gesagt dazu, weil das ist ja eine Diskussion, die zum Beispiel Ricarda Lang auch aufmacht. Menschen in Verantwortung sind dann auch deutlich vorsichtiger in ihren Worten, also spitzen nicht so stark zu und versuchen natürlich dann auch eher Risiken zu vermeiden. Das liegt einfach daran, weil alles auch auf die Goldwaage gelegt wird, ganz klar.
Naja, was man bei Ricarda Lang ja sehr gut beobachten kann, seit sie nicht mehr diese komplette politische Verantwortung trägt, etwas entspannter auch damit umgehen kann, spricht sie sehr viel offener. Sie ist deutlich beliebter auch in der Bevölkerung.
Genau, und das ist ja die These, die sie vertritt, dass man das auch in Verantwortung machen muss.
Ja.
Ich kenne aber genug Beispiele, gar nicht so sehr bei mir, sondern allein schon beim Bundeskanzler, aber auch bei anderen. Wenn man da mal was sagt, was vielleicht nicht bis ins Letzte von der PR-Abteilung glattgebügelt worden ist, sondern auch mal, egal ob mir das jetzt passt oder nicht, also gar nicht vom Inhalt her gedacht, sondern einfach von der Art und Weise des Ausspruchs, dann kommt man natürlich auch gehörig unter die Räder. Und da das fällt leichter, offen zu sprechen, wenn man diese Verantwortung nicht hat. Ich glaube, wir müssen da gemeinsam einen Weg finden, dass das Bedürfnis der Leute, dass auch Menschen in Verantwortung offen reden und dann gleichzeitig aber, dass man dann auch nicht über sie herfällt, wenn man das dann macht, das gut auszubalancieren.
Du hast dein Direktmandat bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 verteidigt, als einziges Direktmandat der SPD in Schleswig-Holstein. Welcher Wert ist für dich nicht verhandelbar, egal in welchem Kontext?
Der Wert der Solidarität. Ich bin aufgewachsen in einem Land, was mir versprochen hat, dass Menschen aufeinander Acht geben, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der auch die Schwächeren unterstützt werden, dass alle zu ihrem Recht kommen, dass alle gleich viel wert sind, erstmal als Menschen, dass alle vor dem Recht gleich sind und man sich gegenseitig dort auch unterstützt, dass sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzt, sondern dass das Gesetz entscheidend ist, das, was die Mehrheit miteinander vereinbart. Dieser solidarische Umgang miteinander, dieser Zusammenhalt, das ist für mich das Allerwichtigste. Ich merke, dass in dieser Welt jetzt gerade immer stärker der Egoismus wieder Oberhand gewinnt und dass einzelne Personen ihre Interessen durchdrücken. Und das ist totales Gift für die Mehrheit der Gesellschaft. Und dagegen kämpfe ich sehr, sehr entschlossen.
Ja, wer dich kennt, der weiß, du vertrittst absolute Werte. Du hast dir aus Solidarität mit deinem Transbruder ein Tattoo stechen lassen. Was bedeutet dieses Tattoo für dich persönlich?
Ja, das bedeutet mir unglaublich viel. Wir haben darüber lange nachgedacht. Es ist so bei Transmännern, dass die viele Angleichungsoperationen machen und dadurch auch am ganzen Körper Narben entstehen natürlich, weil am Körper einfach viel auch passiert und viele Transmänner tätowieren das über, einerseits aus ästhetischen Gründen, andererseits aber vor allen Dingen, um die Macht über die eigene Geschichte zu behalten und das nicht gleich erkenntlich wird, dass Transmänner sind, sondern eben so wie sie auch selber sich sehen als Männer. Und ich habe sehr früh ihm versprochen, dass dieser schwierige Weg, den er gegangen ist, dass der meine volle Unterstützung hat und dass ich auch aus Solidarität mit ihm ein Tattoo an der gleichen Stelle auch mir tätowieren lasse. Ich hatte vorher gar kein Tattoo und das war mein erstes und ich habe das selber für uns gezeichnet. Das haben nur wir beide am Körper. Das habe ich erstellt und das bedeutet mir natürlich dementsprechend sehr viel, weil es mich mit ihm verbindet und insgesamt mit dieser Haltung, mit dieser Geschichte.
Ihr tragt das auf dem rechten Arm. Das ist der Grundriss der Altstadt oder Heimat, der Hansestadt Lübeck.
Ja. Es ist entstanden auch aus dem Grund, weil wir lange Zeit über ein Motiv beraten haben und kein so richtig gutes gefunden haben, weil wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind und die Interessen auch unterschiedlich sind. Aber darauf konnten wir uns einigen. Wir sind da gemeinsam aufgewachsen. Es ist die Wurzel von uns und da haben wir den gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja. Du hast in einem Interview gesagt, ich zitiere, von meinem Bruder habe ich mit das Wichtigste gelernt, bei sich selbst zu bleiben und sich nicht von der Umwelt verändern zu lassen gegen das, wofür man eigentlich steht. Diese Haltung begleitet dich ja dein ganzes Leben.
Ja, und das ist, also ich habe da riesigen Respekt vor seinem Weg, aber auch vor dem meine Eltern, das bedeutet mir viel und ich versuche das auch bestmöglich, auch in der Rolle, in der ich jetzt bin, wo natürlich nicht immer alles nach meiner Nase nur tanzt, sondern auch viele andere Entscheidungen treffen, die ich dann aber mit zu vertreten habe, weil ich natürlich als Generalsekretär die Position der SPD in Gänze auch vertrete, das trotzdem immer zu berücksichtigen, dass deutlich wird, ich verbiege mich da nicht bis ins Unkenntliche, ich bin nicht opportun, ich bin nicht flexibel in meinen Haltungen, sondern ich habe einen klaren Kompass und da kann sich auch jeder drauf verlassen und alle daran orientieren.
Ja. Tattoos erzählen ja oft Geschichten. Hast du eigentlich noch mehr Tattoos oder ist das das Einzige?
Nee, ich habe noch zwei weitere. Momentan noch zwei. Ich glaube, es kommen noch ein paar dazu, weil alle, die selber welche haben, wissen das zu bestätigen. Wenn man erstmal den Weg gegangen ist, dann kommen da doch noch ein paar dazu. Ich will jetzt nicht komplett alles übertätowieren, aber es ist schon auch eine schöne Art, sich da selber auszudrücken und das auch optisch sozusagen darzustellen. Ich finde das wirklich auch schön. Ich habe ein Tattoo, mein zweites Tattoo war ein Tattoo, das war eine Aktion im Deutschen Bundestag tatsächlich, zum Organspendeausweis beziehungsweise auch zu einer besseren Organspenderegelung. Und da gibt es eine Aktion, die sich darum kümmert. Das ist so ein Kreistattoo mit einem durchgeschnittenen Kreis und einem vollen Kreis, die übereinander liegen. Und die sagt aus, dass man sich klar dazu bekennt, selber Organe zu spenden. Und diese Aktion ist richtig toll. Und da habe ich mitgemacht. Das ist auf meinem Oberarm, linken Oberarm. Und dann habe ich noch ein Tattoo von der Eisernen Front. Das hört sich erstmal martialisch an. Ist aber tatsächlich eine Organisation in der Weimarer Zeit, kurz vor der Machtübernahme der Nazis, die sehr, sehr stark gegen die Nazis gekämpft hat, die demokratischen Kräfte, vor allen Dingen die Sozialdemokraten, beschützt hat. Das war ein Zusammenschluss aus Gewerkschaften, aus Sportvereinen, aus Arbeitern, aus Sozialdemokraten. Und das sind drei Pfeile und die habe ich aus historischem Bewusstsein und im Kampf gegen rechts habe ich mir die tätowieren lassen.
Ja, jetzt fehlt nur noch das Lars Klingbeil Tattoo an irgendeiner Stelle.
Ja, da würde ich von absehen. Ich glaube sowieso, so Personen schaffen es nicht auf meinen Körper und sondern eher natürlich für mich Sachen der Identität, die mir wichtig sind, mit denen ich mich verbunden fühle. Deswegen Lübeck, Organspende und der Kampf gegen rechts ist für mich sehr, sehr aussagekräftig und das bedeutet mir viel.
Ja, authentisch ist das bei euch in der Familie definitiv, denn dein Transbruder und du, ihr seid auch politisch sehr unterschiedlich. Der ist für dich mal in die SPD eingetreten und dann wieder ausgetreten, denn er fand, dass ihr euch nicht stark genug für seine Rechte eingesetzt habt. Was macht das denn mit einem? Denn du bist ja total engagiert in diesem Bereich.
Ja, das hat mich damals natürlich total beschäftigt. Ich konnte das nachvollziehen, weil die SPD damals eben nicht die Kraft hatte und auch nicht die Orientierung, die Priorität, wirklich das durchzusetzen, dass wir seine Rechte noch stärker wahrnehmen und dann auch die Gesetzgebung hin für Transmenschen verändern. Aber man muss offen sagen, und ich kämpfe immer noch da, dass er auch wieder eintritt. Wir haben in der letzten Wahlperiode in der Ampelregierung eben das Gesetz, das Selbstbestimmungsrecht auch verändert und haben da deutliche Veränderungen wahrgenommen. Das wurde total verhetzt, weil irgendwie agitiert worden ist, dass man jetzt täglich sein Geschlecht ändern könnte. Und da kann ich nur sagen, dass mich das wirklich, wirklich sauer macht, wütend macht, weil wer den Lebensweg von diesen Menschen, die diesen Weg gehen, wer den nachvollziehen kann und wer sich mit denen beschäftigt, der würde niemals auf die Idee kommen, dass man leichtfertig damit umgeht. Ja. Und mir sind auch bis heute keine Fälle wirklich umfangreich. Es gibt so Einzelsachen, die dann auch hochgejazzt werden, aber wirklich signifikant bekannt, wie dieses Gesetz missbraucht worden wäre oder dass es da irgendwie zu Übergriffen oder was auch alles Mögliche in der Theorie gefaselt worden ist, dass es dazu gekommen wäre, sondern in den allermeisten Fällen, wenn es um Übergriffe, wenn es um Gewalt geht, sind es immer Männer. Und das hat gar nichts mit Transmenschen zu tun. Also das einfach mal ganz klar gesagt. Und dementsprechend fand ich das genau richtig, dass wir dieses Gesetz gemacht haben.
Ja. 1991 in deinem Geburtsjahr, das war für viele Deutsche, da war vieles neu für die Deutschen. Es war ein hoffnungsvolles Jahr, vieles war noch offen. Wie geht's weiter? Wenn du das mit 2026 vergleichst, wie können wir denn alle soziale Ungerechtigkeit in Deutschland wieder beheben?
Das ist natürlich ein weiter Weg. Das ist ja ein ewiger Kampf, soziale Ungerechtigkeit zu beheben. Das, was mich ein bisschen betroffen macht, ist, dass es eigentlich in den Krisen der letzten Jahre schlimmer geworden ist. Dass vor allen Dingen schon während der Finanzkrise vor 15, fast 20 Jahren, aber dann auch in der Situation Corona-Pandemie, Inflationsentwicklung, dass da eben viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft immer draufzahlen mussten, immer auch die ganzen Lasten getragen haben von höheren Preisen und von all den Begleiterscheinungen und dass die allerhöchsten Vermögen weiter angewachsen sind. Und das ist was, was mich total sorgt. Natürlich versuche ich da mit steuerpolitischen Vorschlägen ein Stück weit drauf zu reagieren, aber das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Damit wird man nicht alles verändern können. Es geht auch darum, in der Primärverteilung der Einkommen dafür zu sorgen, dass gerade die einfachen Jobs auch einfach gut bezahlt werden. Wir kämpfen immer für einen höheren Mindestlohn, was aber nicht dazu führt, dass zum Beispiel in der Mitte der Gesellschaft bei so mittleren Gehältern einfach auch die Entlastung eintreten. Da müssen wir einfach weiter dranbleiben, Sozialabgaben nach Möglichkeit wieder senken, auch Steuern senken für die kleinen mittleren Einkommen, sodass am Ende auch diejenigen sich was aufbauen können. Das ist ja mein großes Problem. Ich habe einfach viele Menschen auch in meiner Umgebung, die mit mittleren Gehältern eben sich nicht mehr selber was aufbauen können. Und das muss die Haltung der SPD sein, sodass am Ende natürlich mehr Gerechtigkeit und auch eine bessere Verteilung bei rauskommt, ohne dass man jetzt Leute enteignen muss. Das ist ja überhaupt nicht unser Bestreben, sondern es muss einfach eine faire Verteilung der Lasten geben, eine faire Verteilung der Steuern und möglichst gute kleine, mittlere Einkommen, sodass am Ende viele Leute was von diesem Wohlstand haben, den die Gesamtgesellschaft ja immer noch erarbeitet.
Ja, Arbeit darf nicht arm machen.
Ja, total. Also, und vor allen Dingen, es muss auch einen Anreiz geben. Also, das ist ja dieses vielbeschworene Aufstiegsversprechen, ne? Wenn ich, also das verbinde ich gar nicht so sehr damit, dass jemand einen Studienabschluss machen muss oder so, sondern einfach, wenn jemand gut arbeiten geht, seine Aufgaben gut erledigt, dann muss da am Ende auch was bei rumkommen. Das erwartet auch jeder, ne? Dass wenn ich irgendwie meinen Einsatz bringe und da auch für die Gesellschaft was tue und was leiste, dass ich am Ende auch ein gutes Leben habe. Und das da darf man halt nicht leer ausgehen, während andere dann sich zusätzlich bereichern. Das ist eben echt ein großes Problem und ich finde schon, dass man da viel, viel stärker reingehen muss.
Ja. Gibt es denn im politischen Umgang eine Grenze, bei der du sagst, bis hierhin und nicht weiter?
Ja, also im Umgang selbst, also jetzt gar nicht so von den Inhalten, ich finde so dieses persönlich werden, also ich nehme natürlich viele sportlich, muss man auch auf dem Level, ich bin mittlerweile auf einer Ebene angekommen, wo die Luft extrem dünn wird und man einfach auch natürlich sehr, sehr hart auch miteinander umgehen muss, umgeht einfach und das ist etwas, womit man sich einfach arrangieren muss, aber meine Grenze ist erreicht, wenn es wirklich richtig persönlich wird und wenn über Menschen auch über verdeckte Zitate und so in Zeitungen dann Sachen gesagt werden, da werde ich schon richtig sauer.
Ja. Was gibt dir denn im Alltag Erdung, wenn die Außenwelt laut wird?
Also mir natürlich mein Freundeskreis. Ich habe noch viele Freunde, die gar nichts mit Politik zu tun haben. Ob aus meiner Fußballmannschaft von früher oder aus der Schule bin ich bis heute mein bester Kumpel, mit dem habe ich zusammen Abi gemacht, der nicht in der Politik ist, der mir da viel gibt, aber natürlich auch mein familiäres Umfeld. Und am Ende natürlich auch zum Abschalten einfach Dinge, die gar nichts mit Politik zu tun haben. Das braucht man einfach, weil wenn man sich durchgehend damit beschäftigt, nur Freunde in der Politik hat und so, ich glaube, dann trifft man auch wirklich schlechtere Entscheidungen, verliert auch ein bisschen den Blick. Und da sollte man sich das alles bewahren, was auch außerhalb der Politik da ist.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, Feinde, Erzfeinde, Parteifreunde. Wird bei der SPD wahrscheinlich jetzt nicht der Fall sein, aber hört man ja oft. Du warst mehrere Jahre im Aufsichtsrat des VfB Lübeck und spielst auch beim FC Bundestag mit allen anderen Parteien oder ist das dann auch immer noch so eine, AfD ist nicht so willkommen Nummer?
Ja, wir haben am Anfang auch mit AfD-Abgeordneten gespielt, als ich dort angefangen habe. Das war nicht besonders schön, nicht angenehm, aber wir haben es irgendwie ertragen. Und dann gab es eben diese Veröffentlichung zu der Potsdam-Konferenz von Korrektiv, wo wir sehr klar eine Diskussion in der Mannschaft hatten, wie wir das halten wollen mit denjenigen, die Teil dieser Organisation sind, die eben über Remigration von deutschen Staatsbürgern diskutieren und andere Dinge tun, die in vielen Bereichen wirklich auch rechtsextrem sind, teilweise ganze Landesverbände gesichert rechtsextrem. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir dann nicht mehr mit den AfD-Kollegen zusammenspielen wollen. Das war für viele eine totale Befreiung. Seitdem sind auch einige wiedergekommen, die vorher nicht mehr da waren. Es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, man muss schon auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen, man muss sich zu unseren Werten, zu unserer Verfassung bekennen. Und alle, die eben jedes Problem in dieser Gesellschaft immer wieder auf einzelne Bevölkerungsgruppen abwälzen wollen und die zum Sündenbock machen und ganz klar auch hetzen gegen unsere Systeme, die können in dieser Mannschaft nicht mitspielen.
Wenn du dir für ein Abendessen eine Person aussuchen dürftest, fernab vom Fußball, lebend oder historisch, wer wäre das? Oder gibt es jemanden, bei dem du am meisten Sorge hättest, dass das Gespräch länger dauert als das Essen?
Also ich, die Obamas zum Beispiel finde ich immer noch super faszinierend. Michelle und Barack Obama, das wäre etwas, was schon sehr, sehr spannend wäre, wo ich mich super drüber freuen würde. Aber ich habe natürlich auch andere Menschen, die ich faszinierend finde, natürlich durch den Fußball, durch den Sport. Einfach auch viele Sportler, Jürgen Klopp würde ich gerne mal kennenlernen. Das sind so Menschen, die ich beeindruckend finde auf ihre Art. Und da, also ich würde sagen, mit den drei genannten würde ich schon viele Stunden verbringen können, wenn sie dann Interesse hätten.
Na, das bekommen wir irgendwie hin. Welche Hoffnung trägst du denn für die nächsten 10 Jahre mit dir? Nicht nur politisch, vor allem menschlich.
Ja, menschlich, dass die Menschen selber merken, und ich spüre das schon so ein bisschen, dass das, was gerade so diese gespaltene Gesellschaft, diese aufgehitzte Stimmung, dieses sich radikalisieren und immer weiter zuspitzen, dass viele Menschen auch sich davon abwenden, weil es sie nicht nur anstrengt und weil es nicht nur belastend ist, sondern weil es unsere Gesellschaft am Ende auch nicht voranbringt. Und ich meine, wenn ich mir so auf der Welt umgucke, diese ganzen, wenn ich das mal, Entschuldigung, so sagen darf, alten Männer, Trump, Erdogan, Xi Jinping, Orban, da kann man wirklich die Reihe durchgehen, Putin, die Welt so als Spielball ihre eigenen Interessen betrachten, wo es darum geht, sich selbst persönlich zu bereichern, wo es null darum geht, Leute zu stärken, die Gesellschaften voranzubringen, für irgendwie ein besseres Klima zu sorgen, für einen besseren Zusammenhalt zu sorgen, dass die auch irgendwann wieder verdrängt werden. Das ist meine große Hoffnung, dass die Menschheit das schafft, weil im Moment, wenn ich mich so auf dem Planeten umgucke, es geht nur darum, wer ist der Stärkste, wer ist der Mächtigste, die Bereicherung von einzelnen Familien. Ich finde es wirklich schlimm und das motiviert mich total, auch politisch natürlich dagegen zu kämpfen. Aber meine Hoffnung ist, dass die Menschheit insgesamt und natürlich auch unsere Gesellschaft in Deutschland irgendwann noch viel stärker als bisher sagt, mit uns nicht.
Also, wir bleiben optimistisch und ich glaube, dieses Gespräch hat auch so ein bisschen gezeigt, dass Bodenständigkeit kein Widerspruch zur Verantwortung ist und Reflexion auch kein Zeichen von Schwäche. Deswegen lieber Tim Klüssendorf, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Klarheit, für deine ruhige Art. Du bist ein sehr angenehmer Gegenüber, das kann ich an der Stelle bestätigen. Und danke euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne oder schickt sie jemanden, der an Gespräche glaubt, die nicht lauter, sondern ehrlicher sind. Bis bald bei Schüchtern bis Nüchtern.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.